Groß sein, Eindruck machen, Bewunderung wecken, Aufmerksamkeit auf sich lenken, seine Mitmenschen beeindrucken. Das alles war nicht nur damals bei den Jüngern so, sondern es ist auch heute. Wir erleben das um uns, wir erleben das in uns und wir erleben das auch in unserer Gemeinde. Ich bin inzwischen, nachdem ich so viele Gemeinden in Deutschland besucht habe, der Überzeugung, dass viele Spannungen in unseren Reihen entweder in einer übersteigerten Selbsteinschätzung liegen oder im mangelnden Selbstwertgefühl. Minderwertigkeitsgefühle kaschieren wir gerne durch Angeberei, durch Großkotzigkeit. Ich habe geprüft, ob das ein deutsches Wort ist. Ja, steht im Duden. Großkotzigkeit. Kennt ihr das? Ich meine nicht das Wort, sondern die Tatsache an sich. Dieses Großsein wollen vergiftet unsere Seele und vergiftet unsere Beziehungen. Und ich frage mich, wie werden wir davon frei? Wie können wir zu einer gesunden Selbsteinschätzung gelangen? Ich habe vorläufig zwei Antworten darauf. Erstens, durch das Wissen um unseren wahren Wert. Und ich möchte euch heute Morgen daran erinnern, bevor ich auf das Thema, eigentliche Thema zu sprechen komme, dass jeder von euch ein Prinz und eine Prinzessin Gottes ist. Ihr seid in Gottes Augen unendlich wertvoll. Und das Zweite, wie werden wir von dieser Großkotzigkeit und was alles damit zusammenhängt, frei? Durch die Einstellung, die Bibel sagt, durch die Gesinnung Jesu. Denn wahre Größe zeigt sich in der Bereitschaft zum Verzicht. In der Bereitschaft, klein zu werden, aus Liebe. Und zwar aus Liebe zum Gegenüber. Und darum möchte ich mit euch jetzt Philipper 2 lesen. Denn Jesus ist die Referenz für wahre Größe. Philipper 2, ab Vers 6. Ich werde nicht aus der Lutherbibel vorlesen, sondern aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich finde, diese Übersetzung gibt trefflich das wieder, was im Grundtext in Philipper 2 steht. Ihr könnt also in Luther mitverfolgen oder in der Bibel, die ihr habt, oder ihr hört aufmerksam zu, wie die neue Genfer Übersetzung Philipper 2, Vers 6 und folgende übersetzt. Überschrift: Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich fange von hinten an. Habt ihr schon darüber nachgedacht, was für eine Szene das sein wird, wenn eines Tages, nach der zweiten Auferstehung, nach den 1000 Jahren, auf einer riesen Leinwand der Erlösungsplan gezeigt wird? Habt ihr darüber nachgedacht, wie Satan auf die Knie fällt, seine Engel auf die Knie fallen, die Mächtigsten dieser Welt, die gelebt haben, die gegen Gottes Volk und Gott selbst gekämpft haben, auf die Knie fallen und alle bekennen, dass dieser Jesus der Herr ist. Nicht aus Überzeugung, nicht weil sie sich bekehrt haben, sondern weil sie überwältigt sind von diesem Erlösungsplan, den sie jetzt gezeigt bekommen. Und kaum, dass sie diesen Jesus, diesen Gott, die Ehre gegeben haben, und sie sich zum Aufstand machen, zum letzten Aufstand, fällt Feuer vom Himmel und vernichtet die Sünde für immer. Aber der Reihe nach, wir haben gelesen, er verzichtete, indem er einer von uns wurde. Worauf verzichtete er denn? Ich will in meiner Kurzpredigt nur 3 Dinge nennen. Und mehr, was ich jetzt weglasse, könnt ihr in der Predigtzusammenfassung, die draußen auf dem Schriftentisch liegt, nachlesen. Erstens, Jesus verzichtete darauf, seine Macht zu gebrauchen. Eigentlich müssten wir sagen, seine Allmacht. Denn er hörte nie auf, obwohl er ganz Mensch war, ganz Gott zu sein. Und bittet mich bitte nicht, dass ich euch das erkläre. Ich weiß es nicht, wie das geht. Ich weiß nur, und das ist auch unsere Überzeugung als Adventisten, dass Jesus zu 100% Mensch wurde, aber niemals aufgehört, Gott zu sein. Aber er verzichtete darauf, von zum Beispiel seiner Macht oder Allmacht Gebrauch zu machen. Und deswegen sehen wir ihn als Baby. Und jeder von euch, der ein frisches Baby hat oder demnächst eins bekommt, wird bereits wissen, wie hilflos kein Geschöpf ist im Babystadium, so hilflos und auf seine Eltern angewiesen wie ein Menschenkind. Jedes Tierbaby kommt schneller auf die Beine und wird selbstständig als ein Menschenkind. Was für eine Situation. Als Schöpfer und Erhalter des Universums war Jesus allmächtig. Als Kind in der Krippe ist er völlig ohnmächtig. Den Angriffen Satans ausgeliefert. Völlig abhängig von der Pflege und vom Schutz seiner Eltern. Ich habe heute früh ein Kurzvideo angesehen, das uns unser Sohn geschickt hat. Das Lied der Maria. Maria, hast du es gewusst? Auf Englisch. Und unter anderem heißt es dort, Maria, hast du es gewusst, dass wenn du das Gesicht deines Babys geküsst hast, das Gesicht des Schöpfers geküsst hast? Ich weiß es nicht, ob Maria das so genau gewusst hat. Aber was für ein Gefühl. Du küsst ein Baby, dein Baby, und du küsst das Gesicht des Schöpfers des Universums. Zweite Station dieses Verzichtes bei der Versuchung in der Wüste. Wie lautete die erste Versuchung? Bist du Gottes Sohn? Mach aus diesen Steinen Brot. War Jesus in der Lage, das zu tun? Selbstverständlich. Sonst hätte Satan ihn nicht zu versuchen brauchen. Warum tat er es dann nicht? Nun, zum einen, wie lautete die Versuchung? Bist du Gottes Sohn? Beweise es. Kannst du das? Beweise es. Wie gerne beweisen wir es dann, wenn wir es können. Was hatte der Vater 40 Tage vorher bei der Taufe gesagt? Das ist mein geliebter Sohn. Was gilt jetzt? Muss Jesus etwas beweisen, was der Größte im Universum ihm bestätigt hat? Völlig unnötig. Aber es gab einen zweiten Grund, warum er das nicht tat. Weil er sich auf eine Stufe mit dir und mit mir stellen wollte. Einer von uns, haben wir gelesen. Und normalerweise können wir dir nichts einfach aus deinem Brot machen. Und weil wir es nicht können, tat er es nicht. Obwohl er es hätte tun können. Jesus verzichtete freiwillig auf den Gebrauch seiner Allmacht, weil wir, du und ich, nicht allmächtig sind. Das ist wahre Größe. Sich selbst, sein Können, beweisen zu können und es nicht zu tun, sondern darauf zu verzichten. Jesus verzichtete auf den Gebrauch seiner Macht, Allmacht, damit wir nie daran zweifeln, er versteht uns, denn er war einer von uns. Aber er verzichtete auch noch aus einem weiteren Grund darauf, nämlich, weil er uns liebt. Daher heißt es in Philippa, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und da bin ich schon bei der dritten Station seines Lebens, nämlich am Kreuz. Wie lautete die Herausforderung? Bist du Gottes Sohn? Steig doch herunter. Konnte er es nicht? Alle Nägel der Welt hätten ihn nicht festhalten können, wenn er gewollt hätte. Was hielt ihn dann fest? Seine Liebe zu dir und zu mir. Denn wäre er ausgestiegen, könnten wir uns sparen, heute hierher zu kommen. Wir wären für immer verloren. Wenn wir vom Opfer Jesu sprechen, denken wir unwillkürlich an das Kreuz. Falsch. Nicht sein Sterben war sein Opfer, sondern sein Leben bereits. Und zwar jeder Tag seines Lebens. Denn an jeder Kreuzung seines Weges lautete die Versuchung, bist du Gottes Sohn, dann schalte auf Turbo um. Dann bist du schneller am Ziel. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit, eine Strecke, und komme an eine Kreuzung. Und jeden Tag, jeden Morgen, muss ich eine Entscheidung fällen. Ordne ich mich rechts ein, wo 10, 12 Autos stehen, oder ordne ich mich links ein, wo ich manchmal der Erste bin, und gebe dann Gas, bevor die anderen kommen. Naja, ihr braucht wahrscheinlich nicht lange zu überlegen, wo ich mich einordne, nicht wahr? Links. Problematisch wird, wenn einer neben mir die Freude nicht gönnen will, dass ich mich dann schnell rechts einordne und ihn überhole, sondern auch Gas gibt. Tja, wenn ich einen Porsche hätte, ich habe nur einmal in meinem Leben als Jugendlicher einen Tag Porsche gefahren. Das war schön. Man brauchte das Gaspedal fast nur anzugucken und schon zischte der Wagen davon. Ja, diese Kreuzung. Jesus hätte nur einen Gedanken denken brauchen und er hätte seine Allmacht als Gott als Turbo zugeschaltet und wäre ganz schnell da, wo er sein wollte, am Ziel. Aber der hat es nicht. Er ordnete sich rechts ein in die Schlange und fuhr wie einer von uns. Und deswegen sage ich, die Versuchung war täglich, seine Macht einzusetzen, die er hatte. Aber weil wir sie nicht haben, verzichtete er darauf. Also ich finde es faszinierend. Ich finde das Vorbild Jesu faszinierend, wie souverän er dem Versucher gegenüber aufgetreten ist. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, auch du hast es nicht nötig, deinen Wert zu beweisen, weil dir der Vater bei deiner Taufe das Gleiche gesagt und bestätigt hat, wie damals bei Jesus. Nämlich, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich bin stolz auf dich. Und wenn der Herrscher des Universums stolz auf dich ist, dann brauchst du keinem Menschen auf Erden irgendetwas zu beweisen, um schöner, größer, mächtiger dazustehen. Ich finde das Beispiel Jesu aber auch beschämend. Denn wie häufig lasse ich mich herausfordern, wenn andere mich angreifen, wie Jesus am Kreuz angegriffen wurde. Dabei haben wir es überhaupt nicht nötig, mit gleicher Münze zurückzuzahlen, wenn andere uns wegen unserer Ohnmacht belächeln. Wie lächerlich und traurig sind unsere Machtspiele, die wir manchmal in der Familie oder in der Gemeinde betreiben. Wir bräuchten nur auf Jesus zu blicken und dann würden wir diese Versuche, diese Machtspiele gerne einstellen. Und ich finde Jesu Vorbild für mich befreiend, weil er kein Problem hat, obwohl Gott in der Abhängigkeit, und zwar in der ständigen Abhängigkeit von seinem Vater zu leben und zu wirken. Da wir nicht allmächtig sind, im Gegenteil, sollten wir kein Problem haben, unsere Ohnmacht, unsere Kurzsicht, unsere engen Grenzen, wie wir gesungen haben am Anfang, Gott vorzulegen. Er freut sich darauf, denn er hat versprochen, je hilfloser und ohnmächtiger du dich fühlst, desto besser kommt meine Macht in dir zur Geltung. Die anderen Dinge, auf die Jesus verzichtete, als er einer von uns wurde, könnt ihr gerne in der Zusammenfassung lesen. Ich möchte nur sagen, wahre Größe kann man nicht kopieren. Wahre Größe kann man nicht entwickeln, weil wahre Größe innere Größe ist. Innere Größe wird uns aber verliehen, und zwar dadurch, dass Jesus in uns lebt. Ich wünsche mir, wie Paulus sagen zu können, nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern durch mich hindurch lebt Christus. Luther sagte am Anfang dieses Abschnittes in Philipper 2, habt die Gesinnung untereinander, die Jesus hatte. Wie sich wahre Gesinnung Jesu, wie sich wahre Größe auf unser Miteinander auswirkt, das will ich zum Schluss lesen in einem modernen Gleichnis. Zwei Brüder wohnten einst auf dem Berg Moria. Der Jüngere war verheiratet und hatte Kinder, der Ältere war unverheiratet und allein. Die beiden Brüder arbeiteten zusammen, sie pflügten das Feld zusammen und streuten zusammen den Samen aus. Zur Zeit der Ernte brachten sie das Getreide ein und teilten die Garben in zwei gleich große Stöße, für jeden einen Stoß Garben. Als es Nacht geworden war, legte sich jeder der Brüder bei seinen Garben nieder, um zu schlafen. Der Ältere aber konnte keine Ruhe finden und sprach in seinem Herzen, mein Bruder hat eine Familie, ich dagegen bin allein und ohne Kinder. Und doch habe ich gleich viele Garben genommen wie er. Das ist nicht recht. Und er stand auf von seinen Garben und schichtete sie heimlich und leise zu den Garben seines Bruders. Dann legte er sich wieder hin und schlief. In der gleichen Nacht, eine geraume Zeit später, erwachte der Jüngere. Auch musste an seinen Bruder denken und sprach in seinem Herzen, mein Bruder ist allein und hat keine Kinder. Wer wird in seinen alten Tagen für ihn sorgen? Und stand auf, nahm von seinen Garben und trug sie heimlich und leise hinüber zu dem Stoß seines Bruders, des Älteren. Als es Tag wurde, erhoben sich die beiden Brüder. Und jeder war erstaunt, dass die Garbenstöße die gleichen waren wie am Abend zuvor. Aber keiner sagte darüber auch nur ein Wort. In der zweiten Nacht wartete jeder ein Weilchen, bis er dachte, dass der andere schläft. Dann erhoben sie sich und jeder nahm von seinen Garben, um sie zum Stoß des anderen zu bringen. Und auf halbem Wege trafen sie aufeinander. Und jeder erkannte, wie gut es der andere mit ihm meinte. Da ließen sie die Garben fallen und umarmten einander in herzlicher und brüderlicher Liebe. Gott im Himmel aber schaute auf sie hernieder und sprach, heilig ist mir dieser Ort, hier will ich unter den Menschen wohnen. Möge die Gesinnung Jesu, möge die Gesinnung dieser zwei Brüder unsere Familien, unsere Ehen, unsere Herzen, unsere Gemeinde erfüllen. Amen.